Der ehemalige Regierungschef der UdSSR, Nikita Chruschtschow, stand eines Tages vor einer großen Volksmenge. Im Vergleich zu Hitler, der ungefähr 10 Millionen Juden auf dem Gewissen hat, nimmt man an, dass Stalin an die 20 bis 40 Millionen Russen umgebracht hat. Und als Chruschtschow da vor dieser großen Volksmenge steht und redet, da wird ihm ein Zettel nach vorne gereicht. Und der Chruschtschow, er liest diesen Zettel. Und er liest es laut vor und sagt, hier hat jemand mir etwas geschrieben. Wo warst du, Chruschtschow, als Stalin diese Verbrechen begang? Da sagte Chruschtschow, ich bitte diesen Fragensteller, der diesen Zettel geschrieben hat, jetzt aufzustehen. Aber keiner stand auf. Genau das, sagte Chruschtschow, genau das habe ich getan, als Stalin an der Macht war. Nichts, gar nichts. Angst haben, für etwas einzustehen. Angst haben, für Werte und Überzeugung zu stehen, Angst haben, einen Standpunkt zu vertreten. Ich glaube, es gibt heute in der Welt nichts Wichtigeres, als für etwas einzustehen. Und ich glaube, wenn es jemals eine Zeit gab, wo Gott seine Weltgemeinde ruft, für etwas einzustehen, für Werte, für Überzeugungen, dann ist das heute, dieser wichtigen Zeit, in der wir leben. Es lohnt sich nicht, wenn wir sagen, wir glauben. Es bringt nichts, wenn wir sagen, wir sind Adventisten, aber der Glaube wird nicht in der Tat sichtbar. Heute ruft Gott Menschen, die für den Glauben einstehen, die Standpunkte vertreten. Heute, morgen wollen wir jemanden studieren, der für seine Überzeugung einsteht. Er ist einer der erfolgreichsten Männer in der Geschichte von Israel. Er hat unter mehr als 4 Königen gedient und er hat seine Karriere begonnen im Alter von 18 Jahren, gleich nach Abschluss an der Uni. Er hat als Premierminister ganze Weltreiche gelenkt und er hat ungefähr 66 Jahre für die Regierung gearbeitet. Er wurde von Engeln geachtet, er wurde bezeichnet als ein Geliebter Gottes. Und heute Morgen spricht das Leben von Daniel zu uns. Wir möchten heute das Leben von Daniel genauer studieren und wir wollen heute 3 Punkte aus dem Leben von Daniel mitnehmen. Daniel war standhaft, er ging auf die Knie und er schaut in die Zukunft. Fangen wir an und wir gehen in das Buch Daniel und ich bitte euch, mit mir gemeinsam aufzuschlagen. Daniel, Kapitel 1. 3 Punkte, die wir aus dem Leben von Daniel heute lernen wollen. 3 Punkte, die ein echter Nachfolger Jesu braucht, die einen wahren Christen, Adventisten ausmachen. 3 Punkte. Das Leben von Daniel spricht heute zu uns. Daniel, Kapitel 1. Und dort lesen wir die Verse 1 und 2. Daniel, Kapitel 1. Und dann die Verse 1 und 2. Und hier lesen wir, im 3. Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Dieses führte er hinweg in das Land Sinia, in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Was passiert hier? Wir lesen, dass der König von Nebukadnezar in Jerusalem attackiert und Jerusalem wird belagert hier. Und Nebukadnezar, er gewinnt diesen Kampf und er bringt als Teil seiner Beute die wichtigsten Männer oder die jungen Männer aus Jerusalem mit nach Babylon. Und Daniel und seine Freunde werden jetzt hier fast 4000 Kilometer von Jerusalem nach Babylon geschleppt. Und dann schmeißt Nebukadnezar ein großes Fest, eine große Party. Und wir lesen das hier in Daniel 1, die Verse 1 und 2. Er nimmt hier diese heiligen Geräte aus dem Tempel Gottes und er stellt sie wohin? In seinen Tempel. Ja, wir gehen davon aus, dass es der Tempel des Sonnengottes war, Bel-Marduk. Und er nimmt diese heiligen Geräte und er missbraucht sie für seinen heiligen abgöttischen Dienst. Eine pure Gotteslästerung. Und da ist Daniel mittendrin. Er ist eingeladen zu diesem Fest und auch Daniel soll von dieser göttergeweihten Speise essen. Und wie handelt Daniel hier? Was ist seine Entscheidung? Wir lesen Daniel, wieder Kapitel 1, Vers 8. Wird Daniel von dieser göttergeweihten Speise essen? Und wir lesen, Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor. Daniel Kapitel 1, Vers 8. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Ein anderes Wort für vornehmen ist festlegen, entscheiden und auswählen. Daniel entscheidet sich, Gott treu zu sein. Daniel ist standhaft. Und Daniel wusste, dass das, was er essen würde, seinen Verstand beeinflussen würde. Daniel wusste, dass sein Körper keine Müllhalde ist, in der ich alles hineinwerfen kann. Daniel wusste, dass sein Verstand, sein Frontallappen, dass da Gott zu ihm persönlich spricht. Und hier vorne, wir alle haben diesen Frontallappen, hier vorne treffen wir unsere Entscheidung für gut oder böse. Und unser Essen, unsere Nahrung, unser Trinken beeinflusst diesen Frontallappen. Und ihr kennt das, ja, wenn man viel isst, wenn man nichts Gutes isst, dann, und dann noch spät schlafen geht, ja, oder Nacht durchmacht, dann ist es schwerer, Gott treu zu sein. Dann kann Satan einfacher auch über diesen Frontallappen uns verführen. Und Daniel wusste, das Essen hat hier einen Einfluss auf sein Leben. Daniel wusste, dass sein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Daniel nahm sich vor, standhaft zu sein. Vor einiger Zeit, da hat man einen Tierversuch gemacht mit einem Affen. Ich weiß nicht, Tierversuche sind umstritten und wir alle mögen nicht Tierversuche oder einige von uns nicht, aber das haben sie gemacht. Sie haben diesen Affen in einen Käfig gesperrt und haben das Gehirn des Affen mit einer elektronischen Maschine verbunden. Da war also eine elektrische Verbindung mit der Maschine und in dem Käfig des Affen war ein besonderer Knopf. Wenn immer der Affe diesen Knopf drückte, kam ein elektronischer Impuls von der Maschine in sein Gehirn und er hatte ein besonderes Gefühl, ein High-Gefühl. So fand der Affe den Knopf und er drückte ihn und dann hat er dieses gute Gefühl. Und irgendwann drückte der Affe immer nur noch diesen Knopf. Er wollte nur noch dieses gute Gefühl haben, dieses High-Gefühl. Er hörte auf zu essen, hörte auf zu trinken und dann nahm man einen weiblichen Affen, schön parfümiert, ja, und steckte diesen weiblichen Affen in den Käfig rein zum Affen und hoffte, dass irgendwie da was passieren würde. Und liebes Spiel, aber nichts passierte. Ja, der Affe wollte nur noch diesen Knopf drücken. Und er hat immer wieder diesen Knopf gedrückt und immer wieder kam dieses gute High-Gefühl, ja, in sein Gehirn. Und was glaubt ihr, ist passiert mit dem Affen? Der Affe ist gestorben. Warum? Weil er immer wieder diesen Knopf gedrückt hat. Das Vergnügen hat das Leben des Affen gekostet. Aber du bist kein Affe. Gott hat dir hier einen Frontallappen gegeben, etwas in deinem Gehirn, wo du Entscheidungen treffen kannst, für oder gegen Gott. Und selbst die Dämonen der ganzen Hölle können dich nicht zwingen, dass du Gott untreu wirst. Wir können uns entscheiden, Gott treu zu sein. Wir haben einen freien Willen bekommen. Und Daniel, er war standhaft. Ich frage mich, ich meine, Daniel hätte ja viele Ausreden gehabt damals. Ja, er war sehr weit entfernt von zu Hause und es war ja auch der Befehl des Königs, davon zu essen und davon zu trinken. Und außerdem ja, stand ja auch die Karriere von Daniel auf dem Spiel. Und ich meine, hätte Daniel nicht so einen kleinen Kompromiss eingehen können? Wie viel Wein oder Alkohol hätte Daniel denn trinken können, damit Gott ihn noch so vergeben könnte? Wie viel Schweinefleisch hätte Daniel essen können, damit es noch so gerade eben okay wäre? Ich meine, Gott kann ja auch Sünden vergeben, oder? Ich frage mich, wenn Daniel hier Alkohol getrunken hätte, diesen Kompromiss eingegangen wäre, wenn Daniel hier Schweinefleisch gegessen hätte, wäre dann das Leben von Daniel genauso gesegnet worden? Und wie ist das dann mit dem Buch Daniel, weil das Buch Daniel entstanden, Daniel Kapitel 2, 7 und 8, hätte Daniel auch Visionen bekommen, wenn er mit einem Bein in Jerusalem, mit dem anderen Bein in Babylon gewesen wäre? Ich glaube kaum. Wir sehen hier, welche Auswirkung dieser Punkt hat, Standhaftigkeit. Daniel war standhaft und wurde von Gott gesegnet. Der erste Punkt, Daniel war standhaft. Ein echter Nachfolger Jesu ist standhaft. Wir gehen 50, 60 Jahre zurück in ein Gefangenlager in China und da ist ein gläubiger Christ gefangen in so einem riesigen Lager und die Aufgabe besteht darin, dass man Ziegelsteine schlagen muss. Und dieser Christ, der erfährt eines Tages, sein Name ist Mr. Wong, er erfährt, dass der Speiseplan geändert wird. Von nun an gibt es Schweinefleisch zu essen. Und Mr. Wong sagt, ich möchte Gott treu sein, ich möchte nicht dieses unreine Essen anrühren und ich muss irgendwie etwas anderes finden, um zu überleben. So geht Mr. Wong nach draußen und er sucht heimlich irgendwelche Kräuter und macht sich die irgendwie fertig und isst die regelmäßig Tage, Wochen lang. Und er sieht auf einmal, dass um sich her, um sich herum die anderen Kriegsgefangenen krank werden. Ja? Die bekommen Aussatz, Pickel, Geschwüre und aufgeblähte Bäuche und die Menschen sterben. Das Schweinefleisch war irgendwie nicht mehr gut. Aber der Mr. Wong ist gesund, dem geht es prächtig. Nach ein paar Tagen kommt einer von den Offizieren zu ihm und der Offizier sieht Mr. Wong, wie er seine Kräuter da vorbereitet und isst. Und der Soldat wird kreidebleich und sagt, was isst du da? Diese Kräuter sind hochgiftig. Du weißt, dass du innerhalb von ein paar Stunden sterben wirst, wenn du diese Kräuter isst. Die darfst du niemals essen. Und dann Mr. Wong sagt, ich esse sie schon seit Wochen und mir geht es sehr gut. Ich bin gesund. Mr. Wong war ein standhafter Christ. Er hat viel erlebt in diesem Gefängnislager, in diesem Gefangenenlager. Aber er war standhaft und wurde von Gott gesegnet. Wir fassen zusammen, der erste Punkt, ein echter Nachfolger Jesu ist standhaft. Wir gehen zum zweiten Punkt. Daniel konnte nicht standhaft sein, wenn er nicht den zweiten Punkt auch erfüllte. Daniel ging auf die Knie. Ein echter Nachfolger Jesu geht auf die Knie. Daniel war ein Mann des Gebetes und er wusste, dass aus dem Gebet die Kraft kommt, standhaft zu sein. Wir lesen gemeinsam Daniel Kapitel 2, Vers 17 und 18. Ein echter Nachfolger Jesu geht auf die Knie. Daniel Kapitel 2, die Verse 17 und 18. Daniel 2, 17 und 18. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit, Hanania, Michael und Azaria, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Wir kennen die Geschichte hier. Der König hat einen Traum und er weiß nicht mehr genau, worum es geht. Er möchte gerne auch die Deutung des Traumes haben. Und dann sagt er, weil es keiner seiner Gelehrten erklären kann, ihr werdet alle umgebracht werden. Und darunter sind auch Daniel und seine Freunde. Und Daniel, er war in Todesgefahr. Aber er wusste, dass Gott eine Lösung hat. Daniel ging auf die Knie und bat seine Freunde, auch das zu tun. Gott antwortet und er rettet das Leben von Daniel. Mit 20 Jahren ist Daniel hier auf die Knie gegangen. Und jetzt mit 80 Jahren geht Daniel wieder auf die Knie. Daniel Kapitel 6, Vers 11. 60 Jahre später geht Daniel wieder auf die Knie und eine ähnliche Situation finden wir hier vor. Daniel Kapitel 6, Vers 11. Daniel ist in Lebensgefahr, er soll den Löwen vorgeworfen werden. Und wir kennen die Geschichte, ja? Da ist dieses Gebot vom König, wer einen anderen Gott anbetet, öffentlich als mich, der wird den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Und dann Daniel 6, Vers 11, und hier können wir lesen, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er schloss die Tür hinter sich zu und begann leise zu beten. Herr, wie konntest du das nur zulassen? Habe ich nicht mein Leben lang deine Gebote, Satzen und Ordnungen gehalten? War ich denn nicht immer treu, Gott? Ja, einige von euch lächeln jetzt schon oder schauen in ihrer Bibel, welchen Vers ich gerade lese. Das steht ja nicht so in der Bibel, in Daniel 6, Vers 11. Das hätte vielleicht einer von uns gemacht, vielleicht ich auch, ich weiß es nicht. Ja, wenn es darum geht, Leben oder Tod, dem König oder Gott treu sein. Und Daniel, er bekennt sich hier öffentlich zu Gott. Er öffnet das Fenster und er betet dreimal täglich zu seinem Gott in Jerusalem. Daniel, er wusste nicht den Ausgang der Geschichte. Und vielleicht kannte Daniel auch das Geschrei der Leute, die in die Löwengrube geworfen wurden. Und vielleicht wusste auch Daniel, wie die Leute in der Löwengrube sterben. Ja, da wird man hineingeworfen und manche Menschen wurden zerfetzt, bevor sie überhaupt die Erde erreichten. Daniel, er wusste Bescheid, was ihm drohen würde. Und trotzdem war Daniel Gott treu. Er lässt sich nicht ermutigen und er betet öffentlich zu Gott. Daniel 6, Vers 11, jetzt in der Originalfassung. Und wir lesen hier, als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte auf seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Was können wir aus dem Gebetsleben von Daniel lernen? Daniel, erstens, er betet regelmäßig. Zweitens, Daniel betet dreimal täglich. Und drittens, Daniel betet lobend und dankend. Er betet regelmäßig, dreimal täglich und lobend und dankend. Und immer wieder sehen wir, wie Daniel in seinem Buch hier in der Bibel betet. In Daniel Kapitel 2, im Alter von 20 Jahren betet er. Daniel Kapitel 6, im Alter von 80 Jahren betet er. Und dann Daniel Kapitel 9, wieder betet Daniel. Daniel ist ein Nachfolger Jesu, weil er auf die Knie geht. Ich denke da an einen Predigerkollegen von mir aus dem Süddeutschen Verband. Und der war unterwegs vor einigen Jahren in Afrika zu einer Evangelisation. Und sie hatten dort Vorarbeit gemacht und er war einer der Sprecher vor Ort. Und so hatten sie viele Menschen eingeladen zu den öffentlichen Vorträgen. Und die Vorträge liefen gut. Viele Menschen kamen, entschieden sich auch zur Taufe. Und dann kam dieser eine Abend. Er war gerade auf dem Weg zu dem Veranstaltungsort und es wurde schon langsam dunkel und sie waren knapp mit der Zeit und auf einmal fing das Auto an zu stottern. Auf einmal ging nichts mehr, das Auto blieb stehen. Jetzt ist es so in Afrika, die Autos sind ein bisschen anders wie hier, ja, manchmal die Tankanzeige, die Tanknadel funktioniert gar nicht mehr, das heißt, man weiß nicht mehr, wie viel Tank und Sprit drin ist, aber der Fahrer wusste das angeblich, aber das Auto blieb stehen. Da war kein Benzin mehr im Tank. Und es war eine Gegend, die auch nicht ganz ungefährlich war. Da waren auch ab und zu mal Rebellen, die ihr Unwesen da trieben. Und der Übersetzer und der Autofahrer, die wurden schon ganz unruhig, versuchten Hilfe zu rufen über Handy, aber da war leider kein Netz, war alles tot. Und so sagten sie sich, okay, wir müssen warten, bis Hilfe kommt. Aber da war kein Mensch weit und breit in Sicht, kein Auto fuhr vorbei. Die waren da nirgendwo. Und dann brach die Dunkelheit langsam ein und man schaute auf die Uhr und sagte sich, also irgendwie, Gott muss hier was tun. Also zusammen knieten sie nieder und beteten und sagten, Gott, helf uns hier aus der Situation. Wir müssen da pünktlich ankommen, die Menschen warten auf uns, auf den Vortrag, auf das Wort Gottes. Und hier wird es langsam gefährlich in der Dunkelheit. Wir müssen hier weg, Gott, hilf uns. Wir können keinen erreichen, Gott, hilf uns. Und sie beteten, aber nichts passierte. 10, 15 Minuten später haben sie gesagt, wir müssen wieder beten. Komm, lass uns wieder knien und wieder knieten sie nieder und sagten, okay, Gott, greif hier ein, tu etwas. Sie setzten sich ins Auto hinein, nichts passierte. Und zum dritten Mal, nach ein paar Minuten, fingen sie wieder an zu beten. Und sie waren diesmal im Auto und auf einmal merkten sie, dass jemand das Auto anschob. Sie drehten sich um, weil hinter dem Auto war niemand. Das Auto wurde immer schneller und der Fahrer sagte, ich fahre, aber das Auto ist gar nicht an, ich fahre. Und drehte sich um und da war kein Mensch weit und breit. Und das Auto fuhr automatisch ohne Benzin im Tank und dann kam ein Berg. Und dann sagten sie sich, vielleicht ist hier so ein kleines Gefälle hier, vielleicht ist das irgendwie, vielleicht haben wir es nicht richtig gesehen, dass es hier runtergeht, aber jetzt geht es ja in den Berg hoch. Und das Auto fuhr mit konstanter Geschwindigkeit den Berg hoch. Und war oben auf der Spitze des Berges, an dem Berg hinunter, bis zur nächsten Tankstelle. Sie konnten tanken und waren auch pünktlich beim Vortrag. Gott hat hier auf Gebet geantwortet. Ein echter Nachfolger Jesu ist standhaft und er geht auf die Knie. Kommen wir zum dritten Punkt, zum letzten Punkt. Ein echter Nachfolger Jesu, und wieder finden wir das im Leben von Daniel, schaut in die Zukunft. Daniel, er schaute in die Zukunft. Und das lesen wir in Daniel, Kapitel 2, Vers 44. Daniel sehnte sich nach der neuen Erde. Daniel 2, Vers 44. In den Tagen dieser Könige. Daniel schaute weiter als Babylon, Medo-Persien, Griechenland oder Rom. Daniel schaute in die Zukunft. Daniel 2, Vers 44. In den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten und das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird bleiben. Daniel 7, Vers 27. Daniel 7, Vers 27. Und hier lesen wir wieder, wie Daniel in die Zukunft schaut. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über all die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Daniel schaute in die Zukunft, er sah die Wiederkunft Jesu. Er war standhaft, ging auf die Knie und er schaute in die Zukunft. Und wieder jetzt in Daniel Kapitel 12, Vers 1, Daniel 12, 1 lesen wir, wie Daniel in einer Vision sah, was am Ende der Zeit passieren wird. Daniel 12, Vers 1. Und hier beschreibt Daniel das so. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Daniel sah die Wiederkunft Jesu. Daniel sehnte sich danach, zu Hause zu sein bei Gott. Daniel sah Jesus auf den Wolken des Himmels wiederkommen mit seinen Engeln in großer Kraft und Herrlichkeit. Daniel sah, wie die toten Gläubigen und lebendigen Gläubigen verwandelt worden sind und in den Himmel kamen. Daniel, er schaute in die Zukunft. Heute gilt es, für Gott einzustehen. Heute sucht Gott Menschen, die erstens standhaft sind, zweitens auf die Knie gehen und drittens in die Zukunft schauen. Ich möchte euch noch einmal mit in die Mongolei nehmen. Da gibt es eine Frau im Alter von 40 Jahren, die von Gott eine Vision bekommt. Diese Frau schaut in die Zukunft. In der Mongolei ist das so, da kann man nicht einfach offen über Gott reden. Da steht das unter Verfolgung, unter Hausarrest, wenn man öffentlich über Gott redet. Und diese junge Frau schaut in die Zukunft. Sie hat eine Vision von Gott. Sie möchte andere Menschen auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten. Und so fängt sie an, einen kleinen Hauskreis zu starten in ihrer Wohnung. Sie macht das versteckt und heimlich. Und so kommen Leute, ihre Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen. Und so liest man dort gemeinsam das Wort Gottes täglich. Die Menschen sind offen, nehmen Jesus an, entscheiden sich für Jesus. Und irgendwann bekommt es die Polizei mit, die Behörden. Und dann stehen die vor der Tür und sagen, wenn wir euch noch einmal hier sehen, dann werdet ihr alle verhaftet werden. Und genau das passiert. Die junge Frau wird verhaftet und die anderen werden auch mitgenommen. Und dann kommt diese Frau in ein Gefängnis und ist dort ganz alleine auf sich alleine gestellt und sie fängt an, weiter für Gott zu arbeiten. Sie hat diese Vision, sie weiß, Jesus kommt bald wieder. Und sie ist dort im Gefängnis, in dieser einen Zelle, und sie erzählt einfach, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Sie erzählt einfach ihre Erfahrungen mit Jesus und anderen Mitgefangenen. Und nach ein paar Tagen nimmt die erste Person in ihrer eigenen Zelle Jesus an. Nach ein paar Wochen in der nächsten Zelle nehmen zwei weitere Menschen Jesus an. Und nach ein paar Wochen nehmen in der übernächsten Zelle fünf Menschen Jesus an. Nach einem halben Jahr kommt der Gefängniswärter, ja, der oberste Boss zu ihr und sagt, also so geht das nicht weiter. Die Hälfte des Gefängnisses, die sind alle bekehrt, das sind alles Adventisten. Das geht ja nicht so weiter. Du musst das Gefängnis verlassen. Und dann sagt die Frau, wie ich hab eine Strafe bekommen, ich muss ein Jahr in einem Gefängnis bleiben, ich gehe jetzt hier nicht einfach so, ich muss hier ein Jahr meine Strafe absitzen. Und dann sagt der Gefängniswärter zu ihr, nein, du wirst jetzt sofort auf der Stelle entlassen. Sondern wird das ganze Gefängnis zu einer einzigen Adventgemeinde. Und die Frau musste gehen, aber sie schaut in die Zukunft und hat niemals aufgegeben, für diese Vision zu arbeiten. Heute sucht Gott Menschen, die standhaft sind, auf die Knie gehen und die in die Zukunft schauen. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben so ist, mit diesen wichtigen Punkten, die wir heute aus dem Leben von Daniel gelernt haben. Ich weiß nicht, ob du standhaft bist. Vielleicht gibt es da Dinge in deinem Leben, wo du ab und zu Kompromisse eingehst, wo du eigentlich genau weißt, das ist nicht gut, so wie ich das tue, aber du gehst Kompromisse ein. Vielleicht zeigt dir jetzt gerade der Heilige Geist, welche Dinge das in deinem Leben sind. Sei standhaft. Vielleicht gehst du nicht auf die Knie. Oder du weißt, du solltest eigentlich Gott mehr im Gebet suchen, aber du vertraust mir deiner eigenen Kraft. Geh auf die Knie und rede mit Gott persönlich im Gebet. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du diese Naherwartung, diese Sehnsucht auf die neue Erde verloren hast. Dass du in dem Hier und Jetzt gefangen bist, dass dir der Alltag vielleicht die ganze Kraft entraubt. Oder dass du einfach Spaß hast an einem irdischen Ding, was ja nicht verkehrt sein muss, aber vielleicht hast du diese Naherwartung, diese Freude auf den Tag des Herrn verloren. Ich weiß nicht, wie es gerade in deinem Leben, in deinem Herzen aussieht. Aber ich weiß, und das sagt uns das Wort Gottes, dass in der letzten Zeit eine Erweckung unter den Adventisten stattfinden wird und dass Menschen zu dieser ursprünglichen Frömmigkeit erweckt werden. Und ich weiß, dass das genau die Menschen sein werden, die standhaft sind, die auf die Knie gehen und die in die Zukunft schauen. Und ich wünsche mir nicht sehnlicher, dass wir als Adventgemeinde in Günzburg, dass wir alle Teil dieser letzten Erweckung sein werden. Dass Gott diesen Spätregen ausgießen kann und dass wir das Werk Gottes hier in Günzburg, in der Umgebung vollenden können und dass Jesus wiederkommen kann. Und ich möchte heute keinen allgemeinen Aufruf machen, sondern etwas anderes. Gerade deshalb, weil wir auch am Jahresanfang sind. Und das ist etwas ganz Persönliches. Ich würde vorschlagen, dass wir uns Zeit nehmen, persönlich, jeder ganz individuell für sich selber, für das Gebet. Dass wir uns vielleicht 3-4 Minuten Zeit nehmen und dass wir überlegen, wo wir in unserem Leben stehen. Bin ich persönlich standhaft in all den Dingen, die ich erkannt habe von Gott? Bin ich ihm treu? Gehe ich auf die Knie und verlege ich diese Zeit mit Gott im Gebet? Bin ich jemand, der diese Liebe, dieses Feuer hat für die neue Erde? Vielleicht können wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen und einfach persönlich im Gebet mit Gott reden, mit Gott ringen, dass wir uns überlegen, wo sind wir heute und wo wollen wir hin? Stehen wir alle auf noch zu einem Gebet. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du uns Erlösung schenkst und dass es nicht aus Werken passiert. Herr Jesus, wir wollen dir treu sein, wir wollen standhaft sein und Herr Jesus, wir wollen auch mit dir Zeit verbringen im Gebet. Und genauso, Vater, wollen wir auch in die Zukunft schauen und uns freuen auf das, was kommen wird, auf die neue Erde. Vater im Himmel, ich bitte dich, schenke uns doch, genauso wie du uns die Erlösung geschenkt hast, schenke uns auch diese Standhaftigkeit, schenke uns das Verlangen danach, mit dir zu reden, diese Freude. Und ich bitte dich, schenke uns auch diese Sehnsucht auf die neue Erde. Herr, all das kannst du uns auch nur schenken und das bitten wir dich, dass du uns das gibst, Herr. Und danke, dass du es tun wirst und ich bitte dich, dass du uns vorbereitest auf den Tag deiner Wiederkunft. Und wir möchten dir danken, dass du das gute Werk, das du in uns angefangen hast, dass du es auch vollenden wirst. Danke, Herr Jesus, dass du deine Verheißung da erfüllen wirst. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.